Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unsere heutigen Gäste, die Lübecker Bundestagsabgeordneten Bruno Hönel von den Grünen und Tim Klussendorf von der SPD. Herzlich willkommen, lieber Bruno, lieber Tim, schön, dass ihr da seid.
Moin.
Sehr gut, sogar im Chor. Ich würde den Zuhörern gerne einen kleinen Einblick in euren jeweiligen Werdegang geben. Ihr korrigiert mich, wenn was nicht stimmt. Tim, ich fange mal mit dir an. Du bist 1991 in Lübeck geboren. Du spielst, seit du 6 Jahre alt bist, Fußball. Du hast in Hamburg VWL und BWL studiert, warst schon als Jugendlicher politisch engagiert, vor allem bei den Jusos. 2013 bist du zur Kommunalwahl als Kandidat der SPD angetreten und gewählt worden. Du warst dort bis 2018 Mitglied der Bürgerschaft und als jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses aktiv. 2017 hast du den Wahlkampf von Jan Lindenau zur Bürgermeisterwahl geleitet und danach als sein persönlicher Referent gearbeitet. Und im Herbst 2021 bist du dann für die SPD in den Bundestag eingezogen. Und das ist auch nicht zu verachten. Du bist ebenfalls im Herbst 2021 in den Aufsichtsrat des VfB Lübeck gewählt worden. Ist das so richtig?
Das ist alles komplett richtig. Das Wichtigste kam zum Schluss.
Sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit Bruno. Du bist 1996 in Dresden geboren. Du warst schon in der Schule SchülerInnenvertreter, hast später in Lübeck und Hamburg Psychologie studiert, nebenher in der Psychiatrie berufliche Erfahrungen gesammelt. Du warst gewähltes Mitglied des Studienparlaments und auch du hast dich früh politisiert. Du bist bei der Kommunalwahl 2018 für die Grünen in die Lübecker Bürgerschaft eingezogen, 2021 dann in den Bundestag. Du bist Mitglied im Sozialbau- und Jugendhilfeausschuss und auch du bist sportlich unterwegs, nämlich Tennis spielend beim LTC Lübeck. Und beide vertretet ihr unsere schöne Hansestadt in Berlin. Auch richtig soweit?
Also ich war im Sozialausschuss in der Lübecker Bürgerschaft. Mittlerweile bin ich in der Bürgerschaft in gar keinem Ausschuss mehr.
Okay.
Das muss man ehrlich dazu sagen. Und im Bundestag bin ich im Haushaltsausschuss.
Okay, das ist sehr gut korrigiert. Okay, wunderbar. Wie kamst du denn nach Lübeck, Bruno?
Zum Studieren. Also ich wollte relativ weit weg von zu Hause. Ich war nach dem Abitur erstmal ein Jahr im Ausland, so ein Work and Travel gemacht. Dann war für mich klar, ich würde ganz gerne in den Norden. In Lübeck waren wir häufig mit meiner Familie, weil wir in der Ostsee Urlaub gemacht haben und dann in Lübeck noch einen Abstecher gemacht haben oder zum Hansapark. Und mir hat es ja immer extrem gut gefallen. Deswegen stand für mich relativ früh fest, Hamburg oder Lübeck. Und dann habe ich in Hamburg keine Zusage bekommen zum Studium, in Lübeck schon. Und dann war für mich klar, dass ich nach Lübeck gehe und ich habe es bis heute nicht bereut.
Du, Tim, bist ja also eigentlich im Norden geblieben, kann man so sagen. Warum?
Ach, ich fühle mich hier einfach unglaublich wohl. Also meine Stadt, ich bin ja hier auf der Altstadtinsel geboren, aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und bin eigentlich schon so ein Typ, der auch sein Zuhause schätzt. Und klar, ich habe in Hamburg studiert, aber war irgendwie ja immer Lübeck verbunden geblieben, war hier politisch aktiv. Und für mich war auch klar, dass ich dann nicht irgendwo anders hin muss, sondern gerne hier bleiben möchte und auch meine eigene Stadt mitgestalten möchte. Das ist schon was Schönes.
Erinnerst du dich, wenn du denn jetzt auch hier auf der Altstadtinsel groß geworden bist, an ein prägendes Erlebnis als Kind oder irgendwas, was du als Kind mit Lübeck besonders verbindest?
Ja, ganz viele Sachen. Also witzigerweise, weil wir ja gerade hier auch bei der Wirtschaftsförderung sitzen und über den Kanal gucken und so ein bisschen auf die Altstadtinsel, da sieht man, wenn man jetzt nach links gucken würde, den alten Bolzplatz an der Kanalstraße mit dem roten Gummi. Da habe ich schon viele Kindheitserinnerungen dran und das verbinde ich irgendwie immer voll mit der Altstadt. Ansonsten, klar, die ganze Schulzeit und so, alles, was man hier erlebt hat, ist eine ganze Menge.
Hast du eine Lieblingssüßigkeit, die du als Kind hier am Kiosk dir gerne geholt hast?
Eine Lieblingssüßigkeit? Ja, es gab früher so einen Kiosk in der Glockengießerstraße an der Ecke auf dem Weg zu meiner Grundschule, Marienschule. Da habe ich ganz gern einfach eine normale Naschtüte mir geholt. Jeder kennt sie. Mit vielen Schlümpfen und Schuhen drin. Aber ansonsten ganz, ganz wichtig, Café Venezia in der Königstraße. Weil Carlos Gussel und ich, also der kennt mich, seitdem ich geboren bin. Und ja, bis heute gehe ich da und esse mein Spaghetti-Eis ohne Sahne.
Okay. Und Bruno, du hast erzählt, ihr wart als Familie oft, also hier in Lübeck und im Norden. Erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit Lübeck?
Ja, tatsächlich. Da müsste ich so 13, 14 oder so gewesen sein, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Und ich kann mich ganz gut erinnern, das war der Blick auf die Königstraße, sozusagen einmal die Königstraße runter. Irgendwie ist der mir im Kopf geblieben, ich weiß gar nicht warum, aber das ist so ein Erlebnis und genauso auch, wenn man sozusagen vorm Holstentor steht, der Blick mit dem Holstentor in die Stadt rein. Also an diese Bilder kann ich mich irgendwie total erinnern. Ja, mittlerweile habe ich natürlich auch viele schöne andere Erfahrungen in Lübeck gehabt und coole Erlebnisse gehabt.
Okay, dann wollen wir ein bisschen über Lübeck in Berlin sprechen. Ihr seid wahrscheinlich hauptsächlich in Berlin oder wie ist das? Oder seid ihr auch, ist es so Hälfte, Hälfte?
Also, ich glaube, im Durchschnitt kann man sagen, ist immer so die Hälfte des Monats findet in Berlin statt. Zwei Sitzungswochen sind da und zwei Wahlkreiswochen hat man. Aber jetzt gerade im Herbst haben wir viele Sitzungswochen, also im September drei Sitzungswochen, im November drei Sitzungswochen, beziehungsweise so Schrägstrich Oktober. Und dann kommen manchmal ja noch so Auslandsreisen dazu. Ich weiß, Bruno war schon im Ausland. Ich fahre dieses Jahr auch noch zweimal ins Ausland. Und dementsprechend ist man schon wahrscheinlich jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte mehr unterwegs, als dass man hier
Ja.
im Wahlkreis sein kann.
Okay, aber das heißt, ihr habt hier einen festen Wohnsitz und eine Wohnung und seid dann immer mal hier, mal dort.
Ja, klar. Also ich habe hier eine Wohnung. Bruno, glaube ich, auch.
Bei mir ist genauso wie bei Tim. Also ich würde sagen, wenn man jetzt mal die Reisen wegnimmt, bin ich sogar ein Ticken mehr in Lübeck, weil ich die Wochenenden in Lübeck verbringe. Mein Freund wohnt hier in Lübeck und ich fahre dann meistens am Freitag wieder zurück und am Montag wieder nach Berlin. Aber Tim hat recht, also jetzt gerade im Herbst viele Sitzungswochen hintereinander, wo ich dann am Wochenende auch in Berlin bleibe. Und wenn man die Reise noch mit einrechnet, würde ich sagen, zweite Jahreshälfte 22, semi-semi, also so Hälfte-Hälfte mit ein bisschen Anteil unterwegs. Ansonsten würde ich sagen, ein Ticken mehr in Lübeck. Und klar, ich habe ja auch eine Wohnung, selbstverständlich.
Genau, und im Sommer haben wir auch sitzungsfreie Zeit. Da ist
Ja.
man natürlich nicht unbedingt in Berlin, sondern viele Menschen nutzen oder viele Abgeordnete nutzen das, um ihre politischen Sommerreisen zu machen und dann Vereine, Verbände, Unternehmen zu besuchen. Wir haben das auch ein Stück weit gemacht. Aber ich habe auch Urlaub gemacht. Ausnahmsweise mal. Nach langer Zeit.
Das müsste ja nun sein.
Muss man auch.
Auf jeden Fall.
Sonst.
Geht man ein.
Ja, absolut.
Jetzt ist Lübeck eine sehr vielfältige Stadt mit der großen Hanse-Geschichte, mit vielen Wirtschaftszweigen. Tourismus spielt eine große Rolle, Hochschulstandort, das Theater ist bundesweit angesehen. Wie versteht ihr eure Rolle als Vertreter, Botschafter für Lübeck in Berlin? Bruno.
Ja, also zuallererst sind wir beide gewählt für Lübeck. Tim mit einem Direktmandat, ich natürlich über die Liste, damit auch ein bisschen mehr noch diesen Schleswig-Holstein-Bezug, wenn man sozusagen rein demokratietheoretisch sieht. Aber klar, wir setzen uns beide in Berlin für Lübecker Interessen ein. Das ist klar, natürlich sind wir primär für alle Menschen gewählt. So, das ist sozusagen unser verfassungsmäßiger Auftrag. Aber im besonderen Maße schauen wir natürlich auch, was wir für Lübeck tun können und gerade viele Förderprogramme, wo Lübeck eben einfach von Bundesmitteln profitieren kann. Da schauen wir natürlich schon auch, dass wir da ein Stück weit koordinativ mit dabei sind, auch uns dafür einsetzen, dass bestimmte Projekte in Lübeck einfach aus Bundesmitteln gefördert werden. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir viele Gesetzgebungen haben, die wir als Koalition gemeinsam vereinbart haben, die in besonderem Maße natürlich auch die Lübeckerinnen und Lübecker betreffen. Also das ist selbstverständlich, aber natürlich guckt man als Wahlkreisabgeordneter schon immer mit einem besonderen Auge auf den eigenen Wahlkreis und schaut, was man tun kann für Lübeck und den gesamten Wahlkreis.
Und wie positioniert ihr Lübeck, also mit welchen Themen, was hat Lübeck für Interessen, Tim?
Du hattest es ja selber schon angesprochen. Wir haben natürlich unterschiedliche Wirtschaftsbranchen, die von besonderer Bedeutung sind. Ich zum Beispiel bin auch Berichterstatter für die Mehrwertsteuer und da gab es jetzt seit längerer Zeit eine Diskussion um die Ermäßigung auf Speisen in der Gastronomie, was gerade für so einen Tourismusstandort wie Lübeck von besonderer Bedeutung ist. Und da verlasse ich dann hin und wieder auch schon mal so ein bisschen die normale Parteimeinung, weil ich natürlich meinen Wahlkreis im Hintergrund habe und auch im Hinterkopf. Und dann natürlich weiß, wie wichtig das auch für uns vor Ort ist, dass so eine Maßnahme dann verlängert wird mit der Ermäßigung. Aber auch grundsätzlich ist es, glaube ich, schon wichtig, Lübeck ein bisschen aus dem Klischee herauszuholen, das ja viele noch irgendwie mit sich tragen. Es ist eine ganz alte Stadt mit Marzipan und irgendwie einer glorreichen Geschichte. Aber was geht denn da heute eigentlich? So, und dann, wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, auch ein Bewusstsein zu schärfen dafür, was hier eigentlich auch an, ja, Hochschulstandort sich entwickelt hat und welche Zukunftsindustrien wir hier ansiedeln, wie das mit Lasertechnologie ist, mit KI, diese ganzen Themen nochmal stärker zu positionieren und irgendwie ein breiteres Bild auch zu vermitteln von dieser Stadt, von dem ganzen Standort. Und ja, das ist, glaube ich, schon unsere Aufgabe.
Und was sind eure Ziele im Moment und eure Ideen für den Standort?
Also Tim hat einige wichtige Punkte schon angesprochen. Ich glaube, wir haben hier mit unserer Universität, mit der Technischen Hochschule, aber wir haben ja auch die Bundespolizeiakademie zum Beispiel in Lübeck, also verschiedene Institutionen der Bildung, der höheren Bildung. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der Hochschulstandort Lübeck muss auf jeden Fall gestärkt werden. Und da können wir natürlich schon auch ein Stück weit Einfluss nehmen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, um die Frage, wo Fördermittel für die KI-Technologie, die Tim vorhin angesprochen hat, zum Beispiel hingehen, dass man da eben auch sich beispielsweise an Diskussionen und Debatten, Kongressen beteiligt, die ja stattfinden, das auch so ein bisschen nach außen trägt. Genau, was Tim gesagt hat, dass man eben einfach auch ein bisschen zeigt, Lübeck ist mehr als Hanse und Marzipan. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch diese lebendige Geschichte. Da geht es darum, in Denkmalschutzprogrammen sozusagen auch Lübeck zu unterstützen, Stadtentwicklung. Ich zum Beispiel glaube, dass Lübeck durch das viele Grün und das viele Wasser einfach eine sehr hohe Lebensqualität hat. Und das ist natürlich eine Sache, die man auch weiter unterstützen kann und sollte. Also Maßnahmen der Klimaanpassung, die generell die Lebensqualität erhöhen. Für all das gibt es sozusagen Möglichkeiten, Bundesförderung auch zu bekommen für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Und auch das ist, glaube ich, wichtig im Sinne der Lebensqualität in Lübeck, sich dafür einzusetzen. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche.
Und man kann es, glaube ich, so ein bisschen auch nochmal auf den Punkt bringen in dieser klaren Interessensvertretung, weil Bruno hat das zwar schön gesagt, jeder Abgeordnete ist für das ganze, die ganze Republik zuständig, für alle Menschen, und natürlich sind wir irgendwie gesetzgebende Gewalt und verpflichtet auch dem Gesamtinteresse, aber man muss schon sagen, dass ja auch die anderen Abgeordneten nicht schlafen, und es gibt eine klare Interessensvertretung und es gibt ein klares Gefälle natürlich erstmal zwischen West und Ost, das ist immer noch vorhanden heute, aber auch zwischen Nord und Süd und die südlichen Regionen von Deutschland. Nicht nur politisch, sondern auch, oder südwestlich, sondern auch natürlich wirtschaftlich, industriell, haben eine ganz andere Möglichkeit, ihre Interessen auch im Bundestag zu vertreten mit viel mehr Ressourcen. Und da ist es schon wichtig, dass wir ja Nordlichter uns da auch wirklich stark machen und irgendwie auch nicht nur Lübeck, sondern auch die ganze Region da stark verkaufen und gerade auch, was so diese Zukunftstechnologien, Zukunftsindustrien angeht, uns da positionieren, weil es kann halt nicht sein, dass wir wieder da abgehängt werden und dass dieses Nord-Süd-Gefälle sich noch verstetigt. Also da müssen wir schon aufpassen, dass wir da auch viel für tun.
Wie arbeitet ihr denn zusammen, ihr zwei? Und wie unterscheiden sich eure Vorstellungen vielleicht auch?
Also inhaltlich sind wir häufig nicht so weit voneinander, haben wir auch schon im Wahlkampf gemerkt. Das hat ja auch so ein bisschen, in der Stadt ist das ja auch angekommen und man wird schon häufiger auch darauf angesprochen, dass wir uns eigentlich ganz gut verstehen. Und jetzt regieren wir auch zusammen, beziehungsweise unsere Fraktion. Aber wir haben natürlich schon unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte. Also ganz kurz gesagt, ich bin eher für die Einnahmenseite zuständig und Bruno für die Ausgabenseite. Also wir haben beide finanzpolitische Hintergründe. Ich bin im Finanzausschuss und Bruno im Haushaltsausschuss. Und wo wir uns dann eher abstimmen, und da haben wir jetzt auch noch ein Thema irgendwie anliegen, sind dann so diese konkreten Förderprogramme. Da werden wir sicherlich dann auch nochmal ein bisschen enger zusammenarbeiten, wenn es dann richtig ernst wird. Aber ansonsten haben wir schon auch klar unsere Arbeitsschwerpunkte, die jetzt nicht viele Überschneidungen haben.
In Berlin ist das so, dass man durch die enge Zuständigkeitszuschreibung, die die Abgeordneten haben, natürlich viel in seinen Themen arbeitet. Und da sind die Schnittmengen dann teilweise sozusagen nicht so groß, genau wie Tim sagt. Aber unabhängig davon quatscht man natürlich auch in Berlin, ne? Spricht sich kurz mal ab oder so, hat Termine zusammen im Wahlkreis, wo man auch gemeinsam auftritt. Und das, was Tim sagt, ist völlig richtig. Also das ist im Wahlkampf auch schon auffällig gewesen. In vielen Positionen haben wir relativ grundsätzlich ähnliche Ansichten. Also in Fragen von einfach Gerechtigkeit zum Beispiel, was ist eigentlich gerecht aktuell? Aber auch in Fragen, finanzpolitischen Fragen, sozialpolitischen Fragen. Also da sind wir uns schon, glaube ich, sehr ähnlich. Und das ist aber, glaube ich, auch gut. Also ich weiß gar nicht, wann Lübeck das letzte Mal mit zwei Abgeordneten vertreten war im Bundestag.
Naja, wir waren ja auch in den letzten Jahren mit zwei Abgeordneten vertreten. Nur das ist ja ganz witzig, dass du das so ansprichst, weil man hatte ja gar nicht den Eindruck, dass sie irgendwie gemeinsam für Lübeck da waren. Und es gibt auch in meiner Partei immer wieder Leute, die sagen, ich muss mich ein bisschen distanzieren und die Unterschiede müssen deutlich werden und so weiter. Und es war in der Vergangenheit so, wir hatten eine große Koalition und es waren zwei Frauen für Deutschland, für Lübeck im Bundestag, und das waren Gabriele Hiller-Ohm und Claudia Schmidtke von der CDU. Und die beiden haben eigentlich jede Gelegenheit genutzt, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es der Stadt mehr genützt hat. Also, und dementsprechend unser Ansatz, jetzt nicht künstlich irgendwelche Konflikte herbeizubeschwören, obwohl wir gemeinsam in der Regierung sind, in einem Alter die gleichen Ansichten haben. Also ich meine, warum sollte man das tun? Wir haben ein ruhigeres Leben, wenn man das nicht auslebt und wir uns gut verstehen und wir da zusammen für Lübeck was erreichen. Ich glaube schon, dass das auch in der Bevölkerung auf jeden Fall auf Zustimmung stößt. In den Parteien ist es manchmal ein bisschen schwierig zu vermitteln, weil die sehr vom Wettbewerb und von den Konflikten auch leben.
Das stimmt. Und es ist natürlich immer Wahlkampf irgendwie, ne? Irgendeine Wahl steht immer an, und natürlich dann auch in Lübeck. Jetzt haben wir die Landtagswahl, nächstes Jahr ist Kommunalwahl, Europawahl und so. Und dann wird man natürlich wieder so ein bisschen von dieser Parteipolitik auch angefixt. Und da glaube ich aber auch, dass es einfach sinnvoll ist, das beiseite zu lassen und sich gemeinsam für die Interessen Lübecks einzusetzen. Und wir haben jetzt aber zukünftig doch eine Schnittmenge. Ich gehe jetzt nämlich stellvertretend in den Finanzausschuss. Ich war vorher noch im Innenausschuss, habe das jetzt aber sozusagen gelassen und bin in den Finanzausschuss gegangen, weil das einfach thematisch besser passt und wir da auch ein bisschen Bedarf haben, noch die Berichterstattungen besser zu verteilen. Deswegen haben wir zukünftig auch bei den Einnahmen vielleicht ein bisschen mehr noch Kontakt und Schnittmengen, werden wir sehen.
Okay, aber man spürt euch auf jeden Fall auch ab, dass ihr eine gute Connection miteinander habt. Das ist sehr wohltuend. Lübeck als Standort für Wirtschaft und Wissenschaft haben wir ja auch schon mal gerade kurz angeschnitten. Ihr habt auch schon so ein bisschen gesagt, was Lübeck da auszeichnet. Ich habe mit Professor Dr. Charlie Kruse gesprochen, der vorher beim Fraunhofer-Institut war, jetzt die Celtec GmbH gegründet hat und dort sich zur Aufgabe gemacht hat, kultivierte tierische Zellen als Rohstoffquelle der Zukunft zu etablieren. Was ich sehr, sehr spannend finde. Ist das was, womit ihr euch auch beschäftigt, oder genau Lübeck als Forschungsstandort auch? Wo seid ihr da dran?
Also ich kenne seine Projekte schon aus meiner Zeit noch, als ich im Rathaus Referent des Bürgermeisters war. Und diese Vorstellung, dass man unabhängig vom Tier selbst in irgendeiner Form Zellen produzieren kann, die für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt werden können. Natürlich ist irgendwie die Lebensmittelproduktion immer so ein bisschen im Fokus. Und wir haben dann ja auch damals schon drüber gesprochen, wie es ist, irgendwie so Fleischfilets wirklich künstlich zu generieren, die aber genau die gleichen Bestandteile dann haben. Ich finde das ultimativ spannend, weil es so viele Probleme theoretisch lösen würde. Also nicht nur diese Haltungsfragen, sondern auch Verschmutzungsfragen, Ressourcenverbrauch, das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Projekt und ich glaube tatsächlich, dass es absolut Zukunft hat.
Und was würdet ihr sagen, wie sich der Standort Lübeck aus eurer Sicht auch dahingehend vielleicht weiterentwickeln müsste, gerade auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft? Bruno?
Der Wissenschaftsstandort oder die Stadt Lübeck?
Die Stadt, aber auch vielleicht in Hinsicht darauf, was auch die Forschung hier dazu beitragen kann, oder die Wirtschaft.
Also bezüglich des Wissenschaftsstandorts würde ich sagen, ich glaube, es ist generell nicht so eine gute Idee, wenn jetzt die Bundestagsabgeordneten versuchen, die Forschungspolitik sozusagen an den Lübecker Universitäten vorzugeben. Und also das ist, glaube ich, nicht sozusagen zielführend. Lübeck hat einen Schwerpunkt auf KI, auf viel interdisziplinäre Forschung, viel Informatik, Biotechnologie. Das sind absolute Zukunftsbereiche, genau wie Tim gesagt hat. Und es ist auch richtig, in diesen Zukunftsbereichen zu investieren, da auch einen Schwerpunkt drauf zu legen. Deswegen unterstütze ich da absolut den Kurs sozusagen an unseren Hochschulen und Universitäten. Das sind auch Bereiche im Übrigen, wo viel, viel Geld fließt einfach in den nächsten Jahren, ne? Diese ganzen Zukunftsinvestitionen. Wir haben die beispielsweise im Haushalt des Ministeriums für Bildung und Forschung, wo es viele Programme gibt, die sozusagen genau in diesen Bereichen Mittel zur Verfügung stellen. Und da ist es absolut sinnvoll, daraufhin eben auch seine Forschung so ein bisschen anzupassen an diese Zukunftsbereiche. Und natürlich können Kenntnisse, die in dem Bereich gewonnen werden, dann auch dem Klimaschutz zuträglich sein. Oder gerade an der TH haben wir auch viele Bauforschungsprojekte, die so im Baubereich, im Stadtentwicklungsbereich, wo es dann auch um Effizienz, zum Beispiel energetische Sanierung geht. Also das sind wirklich extrem zukunftsträchtige Forschungsbereiche. Das sollte auf jeden Fall so weitergemacht werden. Und das kann Lübeck natürlich nützen. Es gibt, glaube ich, auch viele Kooperationsprojekte auch zwischen der Stadt und der TH. Das ist, glaube ich, der Bürgermeister und Tim, du bestimmt auch in deiner Rolle damals auch sehr gepusht. Das halte ich für völlig richtig. Und wenn man jetzt nur auf Lübeck guckt, klar, da geht es darum, Dass man einfach in Mobilitätsfragen, da muss man, glaube ich, relativ viel machen noch in der Stadt, also dass man wirklich nachhaltige Mobilitätsformen einfach noch stärker fördert und ausbaut. Das ist natürlich nicht immer alles so einfach. Vor dem Hintergrund, dass wir ja auch UNESCO-Weltkulturerbe sind, da gibt es viele unterschiedliche Interessen. Aber wir müssen halt an allen Ecken in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung schauen, wie wir es schaffen, klimaneutrale Politik zu machen oder unsere Stadt auf Klimaneutralität auszurichten. Das geht von den Solaranlagen auf irgendwelchen öffentlichen Gebäuden bis hin zum Ausbau von Radverkehrswegen. Dafür ist aber in erster Linie der Bürgermeister und die Lübecker Bürgerschaft verantwortlich. Und wir können gucken, wie wir das aus dem Bundestag heraus positiv begleiten und unterstützen.
Und arbeitet ihr auch mit oder seid ihr im Kontakt auch mit Unternehmen hier in Lübeck und wie steht ihr da in Kontakt? Kennt ihr die Bedarfe?
Also wir sind auf jeden Fall in Kontakt mit Unternehmen, weil das natürlich auch sowieso unsere tägliche Arbeit ist, deren Interessen anzuhören und auch mit nach Berlin zu nehmen. Aber auch natürlich so eine koordinierende Rolle in Lübeck einzunehmen. Bruno hat recht, natürlich sind da die kommunalen Akteure in erster Linie gefragt. Dennoch kann man auch in seiner Rolle als MdB natürlich eine Menge Impulse einfach geben oder auch Leute miteinander zusammenbringen, die vernetzen und auch unterschiedliche Ideen da austauschen. Und ich würde das ganz gerne auch nochmal einen inhaltlichen Punkt erweitern, nämlich den ganzen Themenbereich Smart City, digitale Transformation, der natürlich auch, wenn er gut gedacht ist und gut gemacht ist, auch zu einer Verringerung von Ressourcenverbrauch beitragen kann und auch zu einer effizienteren Stadtpolitik einfach und zu einer effizienteren Mobilität. Und auch einfach unterschiedliche Verbräucher besser miteinander vernetzen kann. Und wir haben da ja in den letzten Jahren wirklich viel auch anschieben können, auch in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, diese Zusammenarbeit ja auch über viele Jahre so ein bisschen brach lag, die wir komplett neu aktivieren konnten. Und auch die Uni entwickelt sich ja in dem Bereich Smart City IT und so wahnsinnig weiter. Den Bereich haben sie ja komplett neu ausgebaut, den gab es ja früher in der Form gar nicht. Und das zu nutzen gemeinsam mit seinen Kenntnissen und Ressourcen und dann irgendwie sich da einzubringen und auch von Bundesebene zu unterstützen, das ist, glaube ich, extrem wichtig.
Und was sind so eure größten Herausforderungen in diesen Zeiten?
Boah, also allgemein ist es, glaube ich, schon den Bürgerinnen und Bürgern unsere Politik zu vermitteln, viel zu kommunizieren, wenn man sich anguckt, wie die Inflation tatsächlich ja auch um sich greift und gerade kleinere und mittlere Einkommen, also Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen, sind wirklich stark belastet. Die wenden sich ja schon an uns vollkommen zu Recht ja auch mit der Frage um Lösungen, um Antworten. Und da die Regierungspolitik so zu vermitteln und zu kommunizieren, dass man auch wirklich weiß, wie einem da geholfen wird und was wir auch vorhaben oder was wir auch möglicherweise noch andere Maßnahmen in Planung haben, was da noch kommen kann. Wenn ich zum Beispiel an so Gaspreisdeckel und so Dinge denke, das zu vermitteln, ist schon extrem herausfordernd. Und ich weiß, Bruno hatte ja auch viele Bürgergespräche in den letzten Tagen. Ich habe auch ständig welche. Und das ist wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe.
Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich glaube, die großen Herausforderungen sind gerade eben bundespolitische Natur oder darüber hinaus sogar mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der natürlich die Situation auf den Energiemärkten brutal verschärft und die Menschen, viele Menschen an den Rande ihrer Existenz sozusagen bringt, finanziellen Existenz. Und da eben in einer Zeit, wo viel Frust auch wirklich da ist, das muss man ja einfach so feststellen, das kann man ja nicht wegreden, wo viele Ängste da sind, wie geht's jetzt weiter über den Winter? Trotzdem sozusagen im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, in den verschiedenen Angeboten, die wir da unterbreiten, diese Politik zu erklären, die Hintergründe zu erklären, warum das ein Stück weit eben auch eine Politik ist, die jetzt wirklich sich an der Wirklichkeit orientiert und eben schon so eine Zeitenwende, wie es der Kanzler ja gesagt hat, vor einiger Zeit, wir jetzt so eine Zeitenwende haben, die auch alles nochmal irgendwie auf den Kopf stellt und die gesamte Politik verändert. Das ist, glaube ich, wirklich gerade die größte Herausforderung, da im direkten Kontakt mit den Menschen seine eigene Politik ein Stück weit zu rechtfertigen, aber eben nicht zu beschönigen. Ne? Also schon auch darauf hinzuweisen, wenn bestimmte Sachen vielleicht einfach auch ein bisschen langsamer gehen als sonst, aber noch kommen, da die Zusammenhänge zu erklären. Das ist nicht einfach aktuell. Die Herausforderungen sind echt riesig.
Der durchschnittliche Lübecker Bürger ist 45 Jahre alt. Ihr zwei seid zusammen, haben wir gerechnet, 56 Jahre, wenn es denn noch stimmt. Also etwas älter als der Durchschnittsbürger. Was macht denn Lübeck gerade insbesondere für junge Menschen, für junge Fachkräfte attraktiv aus eurer Sicht, Tim?
Also das, was natürlich immer viel wichtiger wird, die ganzen Rahmenbedingungen, also diese weichen Faktoren, da ist, glaube ich, kaum eine bessere Stadt als Lübeck. Also wir sind gerade für junge Menschen, die aus dem Studium oder aus der Ausbildung kommen und vielleicht auch schon so Richtung eigene Familie oder so gehen, sind wir einfach ein absolut optimaler Standort. Wir haben eine super hohe Lebensqualität. Wir haben so viele Angebote, so außerhalb des beruflichen Lebens natürlich. Wir haben eine relativ gute, für westliche Verhältnisse, eine relativ gute Kinderbetreuung. Wir haben eine ganz gute Schulversorgung. Wir haben, glaube ich, echt viel zu bieten, und das muss man einfach noch stärker ausspielen. Also so dieses, warum fahren Touristinnen und Touristen eigentlich nach Lübeck? Weil sie natürlich ein schönes Leben hier haben können für eine bestimmte Zeit. Aber noch schöner ist es hier natürlich zu leben und zu arbeiten. Und das muss man, glaube ich, schon in den Vordergrund stellen. Und dann kommt das dazu, was wir auch schon besprochen haben, dass wir natürlich auch als Wirtschafts- und Arbeitsstandort eine ganze Menge zu bieten haben und mit unseren unterschiedlichen Unternehmen und Zukunftsindustrien da auch wirklich in der Perspektive gute Arbeitsplätze bieten können. Also wir sind jetzt kein Standort, der irgendwie, wo das Kohlekraftwerk irgendwie der Hauptarbeitgeber ist oder wo man darüber spricht, wie man eine Automobilindustrie ins nächste Jahrhundert transformieren kann, sondern wir haben wirklich auch Unternehmen am Start, die jetzt erst beginnen zu wachsen und jetzt erst beginnen, erfolgreich zu sein. Und da mit dabei zu sein, das ist, glaube ich, schon extrem vielversprechend. Und das in der Gesamtgemengelage, da haben wir schon richtig viel Potenzial.
Und wo gibt's Nachholbedarf, Bruno?
Also erstmal würde ich da zustimmen, was Tim sagt. Die weichen Faktoren, die Lebensqualität ist in Lübeck einfach extrem hoch. Und wir haben hervorragende Bildungsbedingungen. Das ist auch richtig. Ich würde sagen, wo es Nachholbedarf gibt, ist, dass wir ja tatsächlich sehen, wenn man auch mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Hochschule, der Universität spricht, dass immer noch sehr viele jüngere Menschen nach dem Studium weggehen. Also nicht in Schleswig-Holstein oder in Lübeck bleiben, weil sie unter Umständen eben einfach bessere Bedingungen noch oder bessere Jobangebote einfach in anderen Regionen kriegen. Und ich glaube, das ist schon wirklich eine Herausforderung, dass man das schafft, diese Menschen, diese hochqualifizierten Menschen, das gilt natürlich für Fachkräfte, Azubis genauso wie für Studierende, da will ich jetzt gar keinen Unterschied machen, das ist mir wichtig, dass wir die einfach an Lübeck binden. Und wir haben ja die Zukunftsstrategie in Schleswig-Holstein mit verschiedenen Schwerpunktbereichen, Lebensmittelindustrie, Biotechnologie, künstliche Intelligenz, über viele haben wir schon gesprochen. Die gilt es, glaube ich, weiter auszubauen. Und gleichzeitig aber auch den Transfer, sozusagen den Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis noch besser zu organisieren. Wir haben ganz gute Strukturen für Ausgründungen, für Start-up, im Start-up-Bereich, mit dem Technikzentrum, mit dem Fab Lab, mit verschiedenen anderen Institutionen. Ich glaube, das ist wirklich positiv und gleichzeitig ist es wichtig, diese Menschen aber auch langfristig in Lübeck zu halten. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass diese Wirtschaftsbereiche, auf die wir uns konzentrieren, dass wir da wirklich auch drauf fokussieren und dort eben einfach die Angebote auch für jüngere Menschen noch verbessern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir natürlich trotzdem auch weiter auch an weicheren Faktoren arbeiten, also dass in Lübeck beispielsweise man auch mal gut feiern gehen kann für jüngere Menschen, so blöd das jetzt klingt, oder einfach auch eine gute Kneipenlandschaft weiterhin hat. Das, glaube ich, ist schon auch wichtig, um die Menschen hier zu halten. Da haben wir während Corona extrem viel gemacht von allen Ebenen und trotzdem dürfen wir da jetzt auch natürlich nicht aufhören.
Stichwort Innenstadtgestaltung. Wie sieht's denn da aus an der Front? Also ich sag jetzt mal, es gibt sehr viele leerstehende Gebäude in der Innenstadt. Also genau, wo seid ihr da dran?
Also ich persönlich bin erstmal grundsätzlich der Meinung, dass so Innenstadt als Konsumzentrum mit viel Einzelhandel sich absolut überlebt hat. Also dass das überhaupt keine Zukunft hat, das mögen einige immer nicht gern hören. Und ich habe dazu auch schon viele kontroverse Diskussionen geführt. Aber ich habe zum Beispiel mit unserem damaligen Wirtschaftssenator Sven Schindler schon vor 10 Jahren diskutiert, ob Karstadt eine Zukunft hat. Und wir sehen es ja mit den eigenen Augen, dass es extrem schwierig ist, solche Kaufhäuser irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das als Mittelpunkt so einer Altstadt irgendwie zu sehen, ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Und dementsprechend müssen wir uns überlegen, wo sind eigentlich Bedarfe? Und Bedarfe gibt es im Wohnbereich natürlich ganz viel. Und auch immer noch in einem gastronomischen Bereich. Also wir haben immer noch in Lübeck die Situation, wenn jetzt ein Tourist mich fragt, wo kann ich eigentlich einen guten Kaffee trinken gehen in Lübeck? Es gibt so 3, 4 Sachen, aber dann ist auch Ende. So, und das, also immer die Leute zu Niederegger zu schicken oder in die kleine Kaffeebar in der Höchststraße oder ins Kaffeehaus. Ich meine, ja, kann man machen, aber irgendwann ist wirklich Schluss. So, und da haben wir, glaube ich, noch super viel Potenzial. Und ich glaube auch, dass man die Menschen wirklich zurück in die Altstadt als Wohnort einfach holen muss. Und dass man auch da wirklich Gebäude radikal umnutzen kann. So, und wir sehen das jetzt zum Beispiel beim ehemaligen Sport-Karstadt-Gebäude, das ja in der Holzenstraße immer noch leer steht, aber das ja abgerissen werden soll und wo dann ja auch Wohnungen entstehen sollen. Das ist, glaube ich, genau der richtige und auch der einzige Weg, um so eine Stadt wieder zu beleben. So, und dann hat man wieder mehr Menschen in der Stadt, die auch cooles Gefühl geben. Also wenn man jetzt nachts oder abends durch die Stadt geht und irgendwie die Bordsteine sind hochgeklappt und alle Einzelhandelsfronten sind irgendwie zu und dunkel, das bringt ja auch wenig Spaß, irgendwie da abends nochmal essen zu gehen oder so. Und das kann man, glaube ich, schon komplett anders gestalten. Und das versuchen wir natürlich, um nochmal den Bezug zur Bundespolitik auch zu schaffen. Die Hansestadt Lübeck hat da ja auch einen Förderantrag gestellt, wo wir auch Bundesmittel für freigeben konnten, beziehungsweise auch die, wo Lübeck dann den Zuschlag bekommen hat in Millionenhöhe mit der höchsten Einzelförderung sowieso bundesweit in dem Programm. Und das sind die richtigen Ansätze, also Kascha zum Beispiel dann als Bildungshaus zu begreifen und solche Dinge dann zu fördern.
Ihr habt vorhin viel kurz der Begriff mit den Kirchtürmen. Inwiefern beschäftigt ihr euch mit den 7 Türmen in Lübeck?
Wir beschäftigen uns beide auf jeden Fall mit den 7 Türmen. Das ist ja absolutes Aushängeschild Lübecks, sozusagen die historische Altstadt-Silhouette. Und die wollen wir natürlich erhalten. So, deswegen setzen wir uns natürlich dafür ein, dass das dann auch geschieht. Also, dass das sozusagen die Sanierungsarbeiten am Dom beispielsweise dann eben auch beginnen können. Endlich, nachdem ja schon viel Spenden eingeworben wurden und viele 7 Türme will ich sehen. Also sozusagen dieses Online-Spendeneinwerbung. Und da kämpfen wir natürlich dafür auf Bundesebene, dass die Stadt da einfach auch unterstützt wird. Wir haben ein Denkmalschutzprogramm des Bundes und mir fällt kein anderer Kirchturm oder kein anderer Dom in Deutschland ein, der da reinpasst oder so perfekt reinpasst wie bei uns der Lübecker Dom zum Beispiel, als sozusagen Teil der Silhouette des UNESCO-Weltkulturerbes mit einer absolut überregionalen Bedeutung. Klar machen wir uns dafür stark, dass da auch Mittel nach Lübeck fließen. Selbstverständlich ist unsere Aufgabe.
Und es ist auch ziemlich alternativlos, muss man sagen, wenn man sich anguckt, wie hoch der Finanzbedarf ist. Und dann guckt, wie viel schon über Spenden und wie viel schon über die Lübecker Stiftung, die ja sehr stark sind, da im Finanzplan gelandet sind und wie hoch der Bedarf trotzdem noch ist. Und wir nun mal als Hansestadt Lübeck auch als Schuldenkommune da nicht die Möglichkeiten haben, da kommunal einfach mal einzuspringen. Und die Gemeinde natürlich auch nicht die Möglichkeiten hat, dann braucht man einfach genau diese Programme, die Bono eben angesprochen hat, um sowas zu erhalten. Und das ist, glaube ich, im nationalen Interesse. Also das ist nicht nur unser Interesse, das ist im nationalen Interesse.
Und das muss man, das ist genau wie Tim vorhin gesagt hat, Lübeck ist eine absolute Tourismusstadt. So, Lübeck lebt vom Tourismus in vielerlei Hinsicht. Und natürlich musst du dich dann darum kümmern, so alte Bausubstanz auch zu erhalten, weil es eben etwas ist, was die Stadt attraktiv macht, auch gerade für Touristen und Touristen. Und deswegen ist das unser Job, dass wir uns dafür einsetzen, das dann auch zu fördern aus Bundesmitteln.
Wenn man so durch die Stadt geht, dann sieht man manchmal so an den Häusern so Haken oben an der Fassade. Und da dachte ich mir so, wo kommen die denn her? Und habe es dann mal gegoogelt und habe dann gesehen, dass in den 50ern die in der Straßenbahn durch Lübeck gefahren ist. Ja. Wir haben vorhin kurz über Mobilität gesprochen, aber kann man sich das auch vorstellen, dass eine Straßenbahn durch Lübeck fährt?
Tja, also ich kann dazu ja mal antworten. Ich habe den Prozess ja auch, es gibt ja einen Prüfprozess, der in Lübeck noch nicht so richtig intensiv geprüft worden ist, aber zum Beispiel in Kiel. Ja. Und in Kiel hat man natürlich deutlich bessere Bedingungen, weil die haben jetzt nicht so eine historische Altstadt und die wurden ja eh im Krieg ziemlich zerbombt oder ist kaputt gegangen und mussten vieles neu aufbauen und haben auch viel bessere Straßenkorridore. Und die haben ja geprüft, ob sie tatsächlich so eine richtige Straßenbahn mit Gleisen wieder einführen, was eine Milliardeninvestition wäre, oder ob die so Bus Korridore setzen, wo wirklich nur Busse langfahren und die ganz klar auch mit Spuren ausgestattet sind. Und soweit ich das verfolgt habe, ist jetzt eher diese Buslösung auch präferiert worden, weil man muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich eine schöne Vorstellung und ich habe auch die romantischen Bilder noch von damals mit den Waggons irgendwie, die über den Koberg gefahren sind, im Kopf. Nur das ist natürlich eine Investition, die so umfangreich wäre mit allen Bodenmaßnahmen, die dazugehören, mit all den Verlegungen von Leitungen, von der du aber nicht weißt, ob sich nicht unsere Welt auch in den nächsten 30, 40 Jahren weiter verändert und wir eventuell noch bessere Lösungen finden. Und dann hast du überall die Gleise liegen, hast eine Milliarde investiert oder so. Deswegen bin ich da eher ein bisschen skeptisch, ob das für so eine Stadt wie Lübeck tatsächlich die beste Lösung ist.
Ja.
Ich kann mich da im Grunde anschließen. Also ich glaube, jede Stadt, die noch eine funktionierende Straßenbahninfrastruktur hat, kann sich glücklich schätzen. So, also das ist halt mal prinzipiell natürlich was Gutes im Sinne des Klimas und so. Aber ich finde, man sollte erstmal mit dem anfangen, was jetzt irgendwie auch einfach realistisch umsetzbar ist. Und wir haben da genug Probleme. Also gerade Fahrradverkehr ist in Lübeck echt, da müssen wir deutlich nacharbeiten. So ist schon meine Überzeugung. Ich wäre froh, wenn wir es erstmal schaffen, die Radwege alle zu sanieren, vielleicht Schnellradwege in Lübeck zu bauen, nachhaltig, und da jetzt nicht uns in irgendwelche Luftschlösser begeben für...
Und da passiert ja auch eine Menge. Also genau. Ich meine, man muss ja sagen, das muss man ja auch anerkennen, gerade auch was den Versuch angeht, auch ein bisschen progressiver zu denken mit Verkehrsversuchen, wenn man sich das jetzt anguckt, in der Frankenburger Allee zum Beispiel, oder mit den Planungen für die Ratzeburger Allee, mit dem Radschnellweg. Also es wird schon auch in die Richtung gedacht, und das geht schon in die richtige Richtung. Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob das schnell genug ist und mit genug Enthusiasmus auch begleitet wird. Da haben unsere Parteien sicherlich auch unterschiedliche Auffassungen davon, was so in kurzer Zeit möglich ist. Aber dass der Konsens in der Stadtgesellschaft da ist, dass wir viel mehr in die Richtung machen müssen, das ist unbestritten.
Ich glaube, auch wenn sich diese Straßenbahn irgendwie, dann hätte die sich weiter etabliert, und dann hätten wir sie auch noch, wenn das eine gute Idee noch
wäre. Ja, es wäre gut gewesen, die damals nicht rauszureißen, dann hätten wir davon profitiert. Aber man hat ja in den 60er, 70er Jahren irgendwie nur das Auto gepusht, und es war ja eher die Forderung nach einer autofreundlichen Stadt. Einige FDP-Mitglieder in Lübeck sind ja heute noch der Meinung, dass es am wichtigsten ist, dass man irgendwie direkt vor die Haustür oder vor die Ladentür fahren kann mit seinem Auto in der Innenstadt.
Ja.
So, das hat sich überlebt. Also das ist kein Zukunftsmodell.
Ich glaube, es gäbe europäische Mittel für eine Straßenbahninvestition. Das haben wir schon mal geprüft. Aber unabhängig davon ist es natürlich ein Investitionsprojekt, was sich über so viele Jahre zieht und dadurch einfach Ressourcen bindet, ja auch sozusagen personelle Ressourcen. Das darf man wirklich nicht vergessen, ne? Die in der Stadtverwaltung auch dringend für andere Projekte gebaut werden, dass, wenn man das wirklich mal durchdenkt, man schnell zu der Lösung kommt, dass man sich jetzt nicht in solche langfristigen Hirngespinste irgendwie verwickeln lassen sollte, sondern vor allem darauf gucken, dass wir das, was wir relativ zügig und effizient machen können, dann auch wirklich mit dem notwendigen Personal dann einfach machen.
Und das brennt ja überall. Also wir haben gestern in einer Zeitung gelesen, dass irgendwie die Hüxetorbrücke, also die Räderbrücke, ja auch abgängig ist und eventuell gar nicht mehr saniert werden kann, sondern sogar komplett abgerissen werden muss und neu gebaut werden muss. Und das sind ja auch diese ganzen Brückenbauprojekte, die fressen auch so viele Ressourcen. Posseebrücke ist uns allen lange in Erinnerung.
Ja.
Jetzt die Bahnhofsbrücke, die, glaube ich, viel besser geplant ist und viel, viel besser auch im Verkehrsfluss sozusagen gerade neu gebaut wird. Aber das sind einfach die Projekte, die da im Vordergrund im Moment stehen. Aber das ist schon sehr kommunalpolitisch jetzt.
Ihr steht auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Man kann sagen, ihr steht vor vielen und großen Herausforderungen. Also danke, dass ihr Lübeck vertretet in Berlin. Wir wollen auch noch ein bisschen über die schönen Dinge sprechen. Und zwar über Leben in Lübeck. Ihr lebt auch hier. Ich würde mal fragen, wie würdet ihr hier nach einem langen Sitzungswochenende einen schönen freien Tag in Lübeck verbringen?
Also im Sommer bin ich sehr, sehr häufig an der Falkenwiese anzutreffen und schwimme da mit meinen Freundinnen und Freunden einfach sehr gerne in der Wakenitz, sitzen da auch gerne rum. Das ist so unser favorite place in Lübeck im Sommer vor allem. Im Winter würde ich tatsächlich ist das so, wenn man so eine Sitzungswoche hatte, zum Beispiel jetzt hatten wir Haushaltswoche, da musste ich viermal reden im Plenum und hatte wirklich Termine jeden Tag von 8 bis 22 Uhr, also extrem anstrengend. Das ist, ich weiß nicht, wie das dir geht, Tim, aber bei mir ist es wirklich
mal. Man will nach Hause auf die Couch.
Genau. Wenn ich dann nach Berlin, genau das wollte ich sagen, wenn ich aus Berlin zurückkomme, da bin ich wirklich so durch, dass ich wirklich erstmal 2 Tage absolute Ruhe brauche. Also, das muss ich wirklich ehrlich sagen. Weil man hat ja auch so viele Gespräche, ständig will irgendjemand was von einem. Das ist ja auch unser Job, ne, aber es ist natürlich auch schon anstrengend, sage ich mal. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ich nach so einer harten Woche zurückkomme, dann, der Samstag ist eigentlich meistens wirklich Couch. Und am Sonntag, ich gehe sehr gerne auch am Kanal joggen. Das ist wirklich auch, finde ich einfach mega, dass wir in Lübeck die Möglichkeit haben. Ich fall aus dem Haus und kann hier am Kanal joggen gehen, relativ lang. Und das sind so Sachen, die mich wirklich entspannen. Aber nach einer harten Sitzungswoche wirklich ist mein Kau. Das stimmt.
Also ich kann das natürlich unterstreichen. Deswegen habe ich es ja auch eingeworfen. Also man muss schon auch ein bisschen mit seinen Aktivitäten haushalten und nicht zu jeder Veranstaltung dann gehen. Und also das schaffen wir einfach nicht. Ja. Das geht einfach nicht. Man braucht schon seine Erholungsphasen, aber wenn ich an einen perfekten Wochenendtag in Lübeck denke, dann genieße ich es auch schon, nochmal nach Travemünde zu fahren und da irgendwie ein Eis zu essen und ein bisschen am Strand lang zu laufen und vielleicht spazieren zu gehen mit meiner Freundin oder so. Aber vor allen Dingen dann auch tatsächlich, weil es einfach mein persönliches Herzblutthema ist, dann auf die Lohmühle zu gehen und einfach ein Fußballspiel zu gucken. Also ich liebe das wirklich so sehr, dass man ins Stadion geht, man guckt ein Fußballspiel, man unterhält sich mit den Leuten, man isst eine Wurst. Also das ist für mich absolute Erholung. Und natürlich wird man da dann auch wieder als MdB für irgendwelche Sachen angesprochen und so. Ist auch alles in Ordnung, aber die Leute wissen auch schon, dass ich da privat bin und halten sich dann zurück. Und dann irgendwie auch abends vielleicht nochmal durch die Stadt zu gehen und, keine Ahnung, irgendwo Sushi zu essen. Ja. Also die Stadt bietet ja auch viel einfache Erholung. Das ist schon das Wichtigste.
Und wir sprachen von der Kneipenlandschaft. Wo seid ihr gerne abends anzutreffen?
Ich bin früher während meines Studiums war das Kandinsky wirklich meine absolute Stammkneipe. Es gab Zeiten, wo das Studium nicht zu fordernd war. Oder in Semester.
Das hat sich schon rumgesprochen, dass das Studium auch immer wieder ganz entspannt ist.
Ich glaube schon, ja. Wo wir wirklich teilweise auch alle 2 Tage im Kandinsky saßen. Aber das ist schon so meine ehemalige Stammkneipe, sag ich mal. Und mittlerweile bin ich aber relativ flexibel. Also ich gehe auch gerne mal ins Onni zum Beispiel, kann man auch gut essen. Mein Freund geht sehr gerne ins Zollen, kann man schön draußen sitzen.
Im Zollen?
Ja, das ist so eine Vorliebe von ihm. Ich bin eigentlich nicht so für die deutsche Hausmannschaft.
Das Durchschnittsalter da ist dreimal so alt wie er.
Aber. Absolut, aber
trotzdem. Aber wir vom Theater sind da auch immer mal wieder.
Nicht gegen den Zollen auf jeden
Fall. Coast Street ist auch noch ganz nett, finde ich.
Ja.
Also ich bin da sehr flexibel.
Wir sind natürlich früher immer ins Bermuda-Dreieck gegangen, das es ja jetzt nicht mehr gibt. Also mit dem Parkhaus noch als Diskothek, natürlich mit dem Hüx und dann hier mit dem Cargo. So, das war, oder auch mit dem Panel. Die Kneipe gibt's ja auch nicht mehr, leider. Da sind ja die Ticketschalter fürs Parkhaus drin, was auch echt traurig ist, weil da so viele Erinnerungen dran hingen. Aber ich muss sagen, ich bin eher so nicht der Kneipengänger. Wir trinken dann meistens irgendwo vor im häuslichen Umfeld und dann gehen wir schon ins Hüx. Also das ist eher so unsere Abendbeschäftigung, wenn wir dann mal losziehen.
Still.
Ja. Oder Gollanwerft hat sich natürlich auch richtig gemacht. Also wenn da Events sind, dann kann man da auch richtig gut hingehen. Aber Kneipen, ja, also ich bin hin und wieder mal in irgendeiner, auch in der Schnuppe und so. Wobei seitdem die neu gemacht ist, ist die auch irgendwie anders geworden vom Flair. Aber hauptsächlich im Höchsten.
Es gibt auf jeden Fall genug, das kann man.
Das kann man wirklich sagen. Lübeck hatte eine ganze Zeit lang ja die höchste Kneipendichte in Norddeutschland. Das hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, aber wir haben trotzdem noch einiges am Start.
Ich würde gerne nochmal über eure prägenden Erlebnisse in Bezug auf Lübeck sprechen. Tim, du hattest mal gesagt, die Konstituierung der Lübecker Bürgerschaft 2013 war für dich prägend. Bei dir, Bruno, war es mal der Wahlabend am 26.09. Wie habt ihr das erlebt?
Also den Wahlabend zur Bundestagswahl, war das eine ganz schöne Zitterpartie. Also es war relativ schnell, glaube ich, klar, dass Tim das Direktmandat holt. Da habe ich mich auch mega für ihn gefreut. Hat es auf jeden Fall verdient. Und bei mir war das so, dass das Ergebnis, wir hatten vorher natürlich ausgerechnet, wie gut muss das Ergebnis sein, so im Länderschnitt, im Bundesschnitt, dass es relativ sicher klappt. Und dann waren wir aber doch drunter in der ersten Hochrechnung dann und auch in den Prognosen. Da waren wir erstmal alle ein bisschen konsterniert. So, das muss man schon ehrlich sagen. War jetzt bei uns nicht so mega die happy Stimmung. Und dann war das eine relativ dolle Zitterpartie. Also meine Leute, wir waren alle im Engel. Die haben dort noch gefeiert. Mir war aber nicht so nach Feiern zumute. Ich bin dann um 0 Uhr, glaube ich, wirklich nach Hause gegangen. Und mich hat da tatsächlich erst am nächsten Morgen mein Freund geweckt. Und erst da war dann klar, dass es gereicht hat. Also bei mir war das sehr knapp. Und deswegen war für mich die Wahlnacht natürlich extrem aufreibend. So, man hat ja schon auch extrem viel investiert. Wir haben im Wahlkampf echt alles gegeben. Es war auch teilweise an der Grenze so der Belastbarkeit schon auch sehr anstrengend zwischendrin. Und wenn man dann sozusagen nicht weiß, was man jetzt hat, nachdem die Hochrechnungen eben kommen, ist es natürlich eine ganz schöne Zitterpartie und deswegen war es anstrengend. Am nächsten Tag war es natürlich super schön, aber das war auf jeden Fall ein sehr einprägsames Erlebnis.
Das glaube ich.
Ja, ich habe den Einzug in der Bürgerschaft auch schon an einigen Stellen mal genannt. Du hast ihn ja auch irgendwo gefunden, weil man sich natürlich vorstellen muss, ich bin hier geboren und aufgewachsen und das Rathaus hatte für mich immer auch eine Bedeutung, so als Ort, an dem ich ja auch viel in meinem Leben vorbeigegangen bin und wusste, dass da auch die wichtigen Dinge natürlich in der Stadt entschieden werden. Und so ein Einzug in die Bürgerschaft, das war Also diese Konstituierung, das war ja schon auch begleitet, nicht nur von dem Akt selbst im Rathaus, sondern auch von so einem Rahmenprogramm. Und es findet dann auch so ein Gottesdienst noch in der Marienkirche statt. Und dann, wer die Marienkirche kennt, der weiß, dass da so ein abgesperrter Bereich mit so seitlich gelegenen Sitzen vorne direkt am Altar ist, wo man nicht immer hin kann. Und wir Bürgerschaftsmitglieder sind dann links und rechts positioniert worden auf diesem seitlich abgesperrten Bereich und haben dann nochmal so ein Richter, also das ist ja auch die Ratskirche und die Bürgermeisterkirche und so, und haben dann so ein bisschen auch in Tradition früherer Zeiten so einen Gottesdienst noch gehabt. Ich bin eigentlich gar nicht in der Kirche, aber irgendwie war das trotzdem super beeindruckend. Und dann sind wir rübergegangen ins Rathaus und dann natürlich dann irgendwie auch nochmal, dass jeder aufgerufen worden ist von der Stadtpräsidentin und vorne da nochmal kurz vereidigt wurde, in Anführungsstrichen. Also man sagt dann ja einmal, dass man irgendwie dem Wohl der Stadt dienen will und solche Sachen. Das hat mich als junger Mensch schon extrem beeindruckt und das dann für die eigene Stadt.
Wie alt warst du da?
21.
Ja, lustig, ich bin auch mit 21 in die
Bürgerschaft. Das war schon krass. Also das war richtig cool. War was richtig Großes. Aber das war genauso jetzt nach der Wahl in den Deutschen Bundestag, wenn man politisch aktiv ist und das natürlich schon irgendwie so die Bundesliga dann ist, zum ersten Mal in diesen Plenarsaal zu kommen und auf diesen blauen Stühlen Platz zu nehmen, wo ja nur Abgeordnete sitzen dürfen. Das war auch schon extrem beeindruckend. Also steht dem nichts nach.
Ja, das glaube ich. Das hört sich sehr prägend an, auf jeden Fall. Wir haben gegen Ende noch immer die Frage von der Vorgängerin oder des Vorgängers. Sie dürfen sich immer eine Frage überlegen für die nächsten GästInnen. Und Steffi Koppitz von der Agentur für Arbeit war hier und sie hat die Frage gestellt, mit welchen drei Worten würden Sie Lübeck beschreiben? Dürft ihr gerne?
Jeder drei?
Ich würde mal sagen, jeder drei. Schafft ihr.
Ich muss kurz nachdenken.
Ja, klar. Können Sie auch abwechselnd reinschießen.
Ich sage, zu Hause ist mein erstes Wort. Zweites Wort ist liebevoll. Und mein drittes Wort, auch wenn es jetzt richtig komisch vielleicht anmutet, ist aber so niedlich. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber in Lübeck ist die Welt noch in Ordnung gefühlt. Also wenn man so aus Berlin auch zurückkommt und man trifft hier seine Leute und es ist sauber und relativ gut organisiert und es ist einfach auch schön hier.
Ich würde sagen, vielseitig, auf jeden Fall. Dann auch so ein bisschen komisches Wort, aber natürlich. Und damit meine ich irgendwie so diese Nähe ans Meer, das Wasser, das Grün, was man um die Altstadt herum hat. Und das Dritte, was ich vielleicht auch als zugezogen so ein bisschen habe, ist so historisch. Also das ist schon sehr... Das hat ja auch so ein bisschen dieser lübsche Stolz, so auch auf die Hanse, auf die Geschichte. Das merkt man schon auch sehr. Ich finde es aber total angenehm und schön und Lübeck kann sich's auch leisten. Also vielseitig, natürlich und historisch.
Haben wir 6 Wörter gefunden, damit die Steffi Koppitz hoffentlich zufrieden sein. Ihr dürft natürlich auch noch eine Frage formulieren. Vielleicht schafft ihr es auch eine zusammen.
Wer auszudenken? Wissen wir schon wer?
Nee, das ist immer so die große Überraschung, man weiß nicht, wer danach kommt.
Okay. Was sein?
Könnt euch natürlich überlegen, aber es ist echt nicht so einfach.
Könnt euch auch beraten.
Wenn man überhaupt
muss, das was mit Lübeck zu tun haben oder irgendeine Frage.
Also ich glaube, es wäre schon schön, wenn es ein bisschen einen Lübeck-Bezug hat. Aber man kann auch alles Mögliche fragen. Also fragen, wo gehst du am liebsten deinen Brokkoli kaufen? Wer weiß es? Also
ich würde einfach sagen, was ist, jeder hat ja vielleicht so einen Geheimtipp in Lübeck, was man irgendwie einem Freundin oder einer Kumpel sagen würde. Was ist dein Geheimtipp für Lübeck?
Was ist denn dein Geheimtipp für Lübeck?
Mein Geheimtipp für Lübeck ist tatsächlich, das ist ja jetzt das Parkhaus, dort, wo man früher auch feiern konnte. Es gab eine Zeit während meines Studiums, wo ich einfach extrem viele Sonnenuntergänge, auch Sonnenaufgänge vom Parkhaus. Ich
kenn ein Foto von dir, wo du da oben drauf stehst.
Das gibt's sogar noch. Das schwirrt irgendwo im Internet noch rum.
Ja.
Aber zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang aufs Parkhaus hoch und dann einfach über die Stadt sich vielleicht hinsetzen mit einem Bierchen zu zweit. Das ist schon sehr imposant.
Das ist ein richtig guter Geheimtipp. Ich habe ein Silvester mal oben auf dem Deck da gefeiert.
Geil.
Das war richtig cool.
Das stelle ich mir auch gut vor.
Tim, jetzt musst du aber auch noch einen
nachgeben. Mein Geheimtipp ist gar nicht mehr so geheim, leider.
Nein,
das ist kein Geheimtipp. Da muss jeder hin, das ist klar.
Wir müssen auch nochmal zusammen.
Auf jeden Fall, ja. Ich hatte ja eigentlich gehofft, in der dritten Liga gegen Dresden, aber
ja.
Naja. Schauen wir mal, vielleicht nächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, mein Geheimtipp ist ja nicht mehr so geheim, weil mittlerweile steht er auch in jedem Reiseführer und das ist die Dachterrasse vom Hanse-Museum, weil man da einfach so einen schönen Blick über die, über den Hafen hat und da auch wirklich, wenn dann das Licht gut fällt, ist unfassbar schön, muss man ganz ehrlich sagen. Und ansonsten auch ein Geheimtipp ist für mich immer noch der kleine Teich am Dom, wenn man da rumgeht da, und das spiegelt sich schon so geil da immer. Egal eigentlich bei welchen Wetterverhältnissen, da hat man auch einen tollen Blick und da ist auch wirklich Ruhe, obwohl das ja eigentlich mitten in der Stadt ist. Das ist auch schön.
Ich habe auch noch einen Geheimtipp. Kennt ihr die Galerie für eine Nacht, Ecke Hundestraße? Das ist auch wirklich ganz zauberhaft. Das, Gabi Wanow, eine Künstlerin, die diese kleine Galerie hat. Das ist ein ehemaliger Krämerladen von ihren Großeltern, glaube ich noch. Und sie stellt dort ihre Bilder aus und sie macht sehr guten Käsekuchen und Schokoladenkuchen und sehr, sehr guten Third-Wave-Kaffee.
Ich habe da sehr viel Zeit meiner Kindheit verbracht.
Ah.
In dem Haus Tünkenhagen 32, glaube ich. Weil ihr Sohn Hannes war in meiner Klasse. Und Hannes und Henry, Henry ist ja auch Künstler geworden, der mit beide leben, glaube ich, mittlerweile in Berlin. Und ich habe so ein geiles Haus, weil die Deckenhöhe ist, glaube ich, 1,40. Und wenn man nach oben in die Kinderzimmer gegangen ist, musste man sich schon damals irgendwie mit 12 bücken. Und ich glaube, der Laden war früher so ein bisschen die Garage. Also da waren so eher Abstellmöglichkeiten, dann nachdem die Mama, also ich glaube, das war die Oma, von Hannes dann nicht mehr den Laden betrieben hat. Deswegen, ich kenne das Gebäude sehr, sehr gut.
Ja.
Ich würde sonst noch, wenn man Pizza essen, wenn man gerne Pizza essen geht, das Don Vito. Ah, das ist, kein, glaube ich, kein Geheimtipp mehr. Ne? Das kennt mittlerweile auch
jeder. Auch umgesprochen, aber ja, das hört man immer wieder.
Die Pizza dort ist schon total gut, einfach.
Absolut, muss man sagen. Das stimmt.
Ich glaube, da könnten wir jetzt noch einiges anfügen, aber dann kämen wir hier nicht mehr zum Ende. Und ich glaube, wir sind so langsam am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Außer ihr wolltet noch irgendwas anmerken.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, ja.
Ansonsten würde ich sagen, ja, nochmal vielen Dank, dass ihr Lübeck vertretet in Berlin. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und ja, danke für das schöne Gespräch. Lieber Bruno, lieber Tim, alles Gute.
Danke dir auch.
Ciao, ciao.
Das war Geschichten mit Zukunft. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.